Der Audiobeweis meldet sich aus der Sommerpause zurück. Wir starten mit Vollmelan in die neue Saison. Zum Auftakt begrüßen wir gleich eine wahre Legende der Wiener Austria, nämlich Ernst Baumeister. Wir sprechen mit dem aktuellen Sportdirektor des FC Machfeld über 50 Jahre Bundesliga. Wie stark hat sich der Fußball in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten verändert? Welche Erinnerungen hat Ernst Baumeister noch an seine aktive Zeit? Dazu werfen wir einen Blick auf die kommende Saison. Schafft es Sturm Graz erneut, den österreichischen Serienmeister, den FC Red Bull Salzburg, zu fordern? Und was ist zum Beispiel für die beiden Wiener Vereine, die Austria und den SK Rapid, möglich?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 194.
Die Sommerpause ist vorbei, der Audiobeweis meldet sich wieder wortstark zurück. Wir starten mit Vollmelan in die neue Saison, freuen uns heute den Sportdirektor und ja, ehemaligen Cheftrainer des FC Machfeld und eine wahre Austria-Wien-Legende begrüßen zu dürfen. Sie alle wissen natürlich, wer gemeint ist. Ernst Baumeister, hallo und vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
Hallo, sehr gerne.
Ja, und wieder mit dabei in dieser Saison natürlich auch mein vielgeschätzter Kollege Martin Konrad und unser Experte Alfred Tata. Auch ihr zwei, hoffe ich, seid gut durch den Sommer gekommen, wobei er noch gar nicht vorbei ist, also sprich durch die Sommerpause, und seid wieder mit viel Kraft vollgetankt. Alfred.
Naja, also ja und nein.
Sehr, sehr positiver Beginn, Martin. Soll ich dich jetzt auch noch fragen oder lassen wir das gleich einmal? Ich würde sagen, wir starten gleich einmal.
Ich freue mich, dich wiederzusehen, Otto, und wiederzuhören.
Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie es nicht wissen, wir sehen uns hier in diesem Programm, aber Sie hören glücklicherweise nur die Audiospur, das ist auch besser so, aber wir schneiden hier auch keine Grimassen. Aber wir haben es trotzdem ganz nett. Ernst Baumeister, für Sie ist die Sommerpause natürlich längst vorbei, auch für den FC Machfeld. Am vergangenen Freitag setzte sich das Team in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen den SC Weiz nach Elfmeterschießen noch durch, insgesamt mit 5:3. Am Freitag geht es dann in der Regionalliga Ost gleich mit dem Auswärtsmatch in Straßburg weiter. Jetzt gleich einmal rückblickend, Gratulation für das Erreichen der nächsten Cup-Runde. Danke. In erster Linie waren Sie sicherlich mit dem Ergebnis zufrieden. Natürlich, da zählt einfach nur das Weiterkommen im Cup. Aber auch von der Leistung her, waren Sie zufrieden mit der Mannschaft?
Wie gesagt, danke einmal für die Gratulation. Natürlich, wenn man aufsteigt, Cup zählt nur der Aufstieg. Die Leistung, muss ich sagen, war von kämpferischen, von einsatzmäßig, was man eh normal erwarten muss von einer Mannschaft. Top. Auf spielerischer Linie müssen wir noch daran arbeiten, als in der Luft nach oben hat. Aber wie gesagt, die Meisterschaft fängt jetzt erst an. Und wir haben nur eine kurze Vorbereitung gehabt, weil nur 5 Wochen Vorbereitung ist. In der Sommer haben wir nicht so viel Zeit. Und wieder neue Spieler dazugekommen sind. Und das dauert halt natürlich ein bisschen, bis das einspielt und rund wird. Aber wir sind auf einem ganz guten Weg, muss ich sagen.
Ja, Sie sind ja bereits seit Februar 2021 Sportdirektor beim FC Machfeld, eben in der Regionalliga Ost, und seit November des vergangenen Jahres sind Sie dann auf der Betreuerbank wieder gesessen als Nachfolger von Thomas Flögel, haben die Saison fertig gemacht, jetzt sind Sie wieder zurückgerückt, wobei Sie waren ja eigentlich immer Sportdirektor, aber Cheftrainer sind Sie nicht mehr, war Ihnen das Ganze einfach zu viel, haben Sie gesagt, meine Zeit auf der Betreuerbank als Cheftrainer ist ganz einfach vorbei, hat es Ihnen keinen Spaß gemacht?
Ich habe eigentlich schon vor 5 Jahren gesagt, ich will nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Nach einem gewissen Alter will man mehr Ruhe haben, obwohl man Sportdirektor nicht mehr Ruhe hat, aber jedenfalls schaut man, ich spüre einmal ruhiger zu, als wenn man auf der Bank ist. Und bin eigentlich da eigentlich, wollte eigentlich nur 2 Matches aushelfen und habe aber dann im Winter keinen geeigneten Trainer gefunden. Da habe ich halt die paar Monate gesagt, das mache ich halt dabei. Professorisch bis in Sommer wieder einen Neuchen habe, aber mein Ziel war so und so nicht mehr, dass ich auf der Trainerbank sitze, so wie gesagt. Da bin ich halt eingesprungen und jetzt bin ich Gott sei Dank wieder zurückgetreten oder ich mich selber ausgekaut als Trainer.
Haben Sie sich selber dann eine Abfindung zahlen müssen oder wie können wir uns das vorstellen?
Leider nicht.
Ja, das wäre es natürlich gewesen. Aber Sie waren ja in der Bundesliga Cheftrainer bei der Admira, auch interimistisch bei der Wiener Austria, immerhin für 5 Partien. Sie sind knapp über 60 Jahre alt, darf ich ja verraten. Tätigkeit in der Bundesliga, egal in welcher Funktion, damit haben Sie abgeschlossen. Fix, fertig, aus. Okay. Schade eigentlich für uns, Alfred. Inwiefern fehlt der österreichischen Bundesliga ein Typ wie Ernst Baumeister?
Nee, ich habe jetzt nicht verstanden, ob er wirklich abgeschlossen hat. Ernst, kannst du das jetzt bestätigen?
Ja.
Ich habe nur verstanden, okay.
Ja.
Also abgeschlossen.
Habe ich nicht mehr vorgehabt, dass ich irgendwo da in dem Bereich noch was zu tun habe. Weil ich mit meiner Alter schon ein bisschen leiser treten will. Ich habe gesagt, ich bin schon in der Pension seit einem Jahr und mache das eigentlich nicht mehr so, weil es mir Spaß macht. Und ich habe gesagt, solange ich gesund bin und mir das Spaß macht, mit jungen Leuten zu arbeiten, mache ich das. Aber auf einem ganz höheren Niveau habe ich das eigentlich schon seit 2-3 Jahren abgeschlossen gehabt, bis das letzte Mal bei Admira war. Weil ich will es ein bisschen ruhiger haben mit meinem Alter und wie gesagt, ich mache es nicht mehr als Spaß. Schon ehrgeizig trotzdem, wie man Erfolg haben, wenn man das macht, aber nicht mehr auf einem höheren Niveau, weil das ist mit zu viel Arbeit verbunden.
Ja, das im Profifußball, sag niemals nie, aber Alfred, noch einmal zurück zu dieser Frage, die ich dir gestellt habe, wie sehr fehlt der österreichischen Bundesliga so ein Typ wie Ernst Baumeister? Was hat ihn immer ausgezeichnet?
Naja, das ist ja jetzt die ewige Debatte. Ich glaube, da wird mir der Ernst recht geben. Als Trainer zählt nur der Erfolg. Ob du jung bist, ob du alt bist oder mittel, na gleich, kommen wir gleich dazu, ob du im Mittelalter bist, wurscht. Es zählt hauptsächlich der Erfolg, den der Verein für sich als Erfolg definiert. So, und wenn wir jetzt beginnen, von Figuren zu reden, wie es der Ernst eben schon einer ist, dann stilisieren wir die sogenannte gute alte Zeit herauf, die im Gegensatz steht zu den jungen Trainern, die alle mit dem Laptop und mit dem Handy aufgewachsen sind und vielleicht schon bei der Geburt auch eines mitgenommen haben aus dem Bauch heraus. Also das gefällt mir nicht, weil letztlich entscheidet wirklich nur der Erfolg und da hat der Ernst sehr viel Erfolg gehabt, als Spieler sowieso, aber natürlich auch später als Trainer. Und ich kenne genügend Trainer, die jung sind und keinen Erfolg haben und auch schon auf dem Trainerfriedhof liegen. Also Ernst Baumeister wäre, wenn er wieder tätig wäre als Trainer, ein Gewinn, aber deshalb, weil er erfolgsorientiert ist.
Ja, und auch als Mensch eine absolute Bereicherung, war immer wieder toll, auch die Interviews, die klaren, deutlichen, offenen Worte, aber dann auch immer respektvoll, wie ich finde, Martin. Wenn du den Namen Ernst Baumeister hörst, was sind so die ersten Geschichten, Dinge bzw. Erinnerungen, die dir sofort einfallen? Ja, als Trainer, aber dann natürlich auch, Alfred hat es ja schon gesagt, in weiterer Folge auch als Spieler.
Naja, aufgrund der Gnade der frühen Geburt habe ich ja Ernst Baumeister Fußball spielen gesehen. Das ist einmal mein erster Gedanke. Ich werde nie vergessen, WM 78, der Krankel läuft nach dem 3-2 Richtung Salzburg und wer ist einer der ersten Gratulanten? Ernst Baumeister. Das kann ich mich nur genau erinnern an das Bild und ansonsten kann ich mich vor allem erinnern, dass er ein hervorragender Fußballspieler war, weil wenn einer mit der Austria ins Europacup-Finale kommt, wenn er immer Bestandteil einer hervorragenden Mannschaft war, ich weiß nicht, wie oft er Meister geworden ist, 7-8 Mal, ich habe ihn oft gesehen.
8 Mal.
Ja, danke. Habe ihn oft gesehen.
4-mal Cupsieger, wenn ich mich da richtig informiert habe.
Richtig.
Habe ihn in Graz oft gesehen und meistens sind sie als der Polster oder der vorher noch ein paar andere. Der Ernst Baumeister war immer dabei, also insofern war er ein Stammspieler und eben auch einer, der bei der WM übrigens 82 dann auch gespielt hat. Auch dort übrigens Deutschland, Gichon, Schande, ist an ihm auch vorbeigegangen, hat er immer gespielt, nur nicht gegen die Deutschen, aber er wird schon gewusst haben, warum, der Ernstl.
Richtig.
Ja, also ich kann mich an ihn erinnern, dass er eben ein hervorragender Spieler war.
Entschuldige, Martin.
Ja, ich kann mir mal erinnern, dass er vorher der Spieler war und das verbinde ich mit
der, wie du gesagt hast, Martin, ja, und mit vielen Legenden, damit ich es jetzt noch rausbekomme, zusammengespielt hat. Ernst, ich nenne jetzt nur einige. Martin hat ja auch schon ein paar davon genannt. Robert Zara, Herbert Prohaska, Erich Obermeier, Phil Consilia, Toni Bolz, hast du schon gesagt, Martin, Walter Schachner, Tibor Nilaschi natürlich, Karl Daxbacher, alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sehen Sie es mir bitte nach. Wer war denn so Ihr Lieblingsmitspieler? Wer waren denn so... Ich bin kein Fan davon, aber so die Besten, mit denen Sie gekickt haben.
Ja, da gibt es viele gute. Zum Beispiel, Eddie, was ich jetzt aufgeteilt habe, bei der Austria, da haben wir sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Und da waren lauter sehr gute Spieler, auch in der Nationalmannschaft haben wir sehr gute Spieler damals gehabt, wenn man an Krankli oder Bezek, gut sei ihm gnädig, solche Spieler, dann ein Jahrgurtel mit solchen Zaun gespielt hat. Das war damals schon europamäßig gute Spieler dabei, wenn man nimmt einen Krankel bei Barcelona oder einen Prohaska. in Italien oder der Jara in Deutschland und in Spanien, Beze über ein Jahrzehnt in Deutschland gespielt, das waren damals schon, oder Konzilien, das waren damals schon Europaspitzenspieler, was wir damals gehabt haben, auf einem sehr guten Niveau, und das ist schon, war schon, war mich schon stolz gemacht, dass ich mit den Spielern spielen habe dürfen.
Ja, und der beste Gegenspieler, den Sie hatten, war Alfred Tata, oder?
Der Freddy, ja, war immer gefährlich.
Alfred, wie stark sind deine Erinnerungen noch an diese Duelle? Wie gerne denkst du noch daran zurück, an diese Zeit als aktiv auch?
Ja, zunächst einmal in jungen Jahren, als ja die Bundesliga gegründet wurde, das war, wie wir wissen, im Sommer 74. Die erste Saison war die Saison 74-75, war ja der Ernst, ist gerade gekommen zur Austria, meines Wissens damals, und ist dann mit diesem Team sozusagen in unglaubliche Höhen gewachsen als Spieler. Und die Leute, die dort gespielt haben, dann schnallt sich auch genauso wie jetzt ihr mit der Zunge. Das waren wirklich Top-Leute dabei. Und später durfte ich dann in den Genuss kommen, eben als Gegenspieler von der großen Austria zu sein. Beim Sportclub zum Beispiel, der Robert Zara oder so, da bist du mit Ehrfurcht erstarrt, ja, dass du diese Leute, die du ein paar Jahre davor angehimmelt hast, weil sie in Argentinien unglaubliche Leistungen geboten haben, bei der Weltmeisterschaft 1978 spielst du plötzlich 3 Jahre später dann gegen diese Leute. Also ich habe das immer extrem genossen und mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Trauer, weil wir praktisch immer verloren haben.
So ist das Leben, Alfred, man kann nicht immer gewinnen, aber du hast es richtig gesagt, die österreichische Bundesliga wurde ja offiziell dann 1974 gegründet, feiert in dieser Saison ihr 50-jähriges Jubiläum. Ernst Baumeister, gleich einmal dann noch auf so eine Art Aufwärmfrage, wer ist denn jetzt österreichischer Rekordmeister, mit wie vielen Titeln, ab wann zählen Sie? Rapid oder Wiener Austria? Jetzt bin ich gespannt auf Ihre Antwort.
Die Reihenfolge ist natürlich Austria. Die meisten Titel, was Rapid gewonnen hat, waren vor dem Zweiten Weltkrieg. Das zählt nichts mehr.
Ja, das sagen natürlich die Austria-Fans bzw. die Austria-Spieler. Alfred, wie siehst du das Ganze? Ist Rapid der österreichische Rekordmeister? Zählst du die vollen 32 Titel? Eben, Ernst Baumeister hat es erwähnt, vor der Kriegszeit waren es, glaube ich, zwischen 1912 und 1948 waren es 16 auf Seiten von Rapid.
Ich denke, dass wir hier keine Beamtenmentalität haben sollten, wo wir irgendwie einen Strich ziehen und zusammenzählen, sondern jeder einzelne Titel, der in jedem einzelnen Jahr geholt wurde von den jeweiligen Spielern, ist gleich viel wert. Und jetzt zu summieren, ist unfair, weil der Titel, den Red Bull 2022 geholt hat, ist genauso viel wert wie der Titel 1934. Wer war der Meister?
34.
Die Vienna wahrscheinlich.
Martin, das schlecht vorbereitet, wissen. Otto.
Naja, ich bin nicht schlecht vorbereitet. Ich muss jetzt nur schnell nachschauen, finde es aber leider nicht, komischerweise. 34 war es die Admira.
Na bitte.
Ja, also das hast du dir sagen will, ist, Alfred. Was ich sagen
der
will,
ist. Der Ernstl hat irgendwie damals schon mitgespielt.
Ja, genau. Admira Wien damals. Sportclub Admira. Okay. Ich habe hier Wikipedia schnell aufgemacht.
Na, Fußball ist ja nicht nur eine Familie weltweites, sondern auch ein verbindendes Band über die Zeiten hinweg. Und wir sind auch heute noch verbunden mit den Gründungsleuten, die in England den Fußball erfunden haben, weil das Herz des Fußballs ist zeitlos. Und so gesehen würde ich eben nicht hergehen und versuchen, Rapid zu einem Rekordmeister zu stilisieren, sondern einfach sagen, toll, was ihr in diesem Jahr geleistet habt, im anderen waren es wieder andere, im dritten und so weiter und so fort. Schön, aber bitte nicht Rekordmeister suchen.
Ja, wunderschön gesprochen, Alfred. Ich stimme dir voll und ganz zu. Martin, siehst du es ähnlich oder hast du deine Stricherliste und sagst uns jetzt, wer 1966 Meister geworden ist?
Die Admira.
Das war der letzte Meistertitel.
Ja, das war der letzte Meistertitel. Ja, das war es vor allem, weil sein Vater damals mitgespielt hat.
Aber, war vorbereitet von mir.
Ich wollte nur sagen, das ist ja auch eine Spielerei. Eben, jetzt könnte man sagen, Salzburg ist Bundesliga-Rekordmeister, wenn man die 3 Titel von Austria-Salzburg mit Red Bull-Salzburg zusammenzählt, wie es eigentlich
insgesamt
ist.
Insgesamt 17, glaube ich, oder? Übernommen.
Also, genau. Also, man kann alles sagen. Aber ich bin beim Alfred. Ich finde, alle, die in der Bundesliga gespielt haben und dann auch noch Meister geworden sind, haben was Tolles geleistet, weil das ist ja das Ziel, deswegen als Erster am Ende als Meister festzustehen. Und ich finde, das ist ja auch das Spannende an der Geschichte. Deswegen sprechen wir heute wieder, freuen wir uns wieder, dass es am Wochenende losgeht. Und so geht es ja in jeder Meisterschaft, nicht nur in der Bundesliga, auch in der ersten Klasse. Jeder will Meister werden, weil das eben das Ziel ist, zu gewinnen, mehr als der Gegner. Punkt. Aus.
So ist es.
Cup-Sieger. Muss ich euch recht geben.
Naja, vor allem Martin dürfen sie recht geben. Das hat er sehr ungern. Aber ich würde sagen, wir belassen es dann bei dem Thema. Wir haben alle, glaube ich, einen Nenner gefunden. Ernst, als Spieler wurden Sie mit der Wiener Austria gleich 8-mal Meister, dazu 4-mal Cupsieger, habe ich schon erwähnt. Wenn Sie die Zeit jetzt als Aktiver, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, inwiefern hat sich der Fußball, das Ganze drumherum, verändert? Ich denke dann nicht nur an Social Media, sondern auch Kylian Mbappé, da wird jetzt geboten, glaube ich, 300 Millionen an Ablöse.
Ja, was sich geändert hat, vor allem, wie sich die ganze Zeit weiterentwickelt, ins ganze Leben weiterentwickelt, hat sich das natürlich im Fußball genauso gemacht. Man kann das nicht mehr vergleichen wie früher oder heute. Das ist ein anderer Sportwerk als zu unserer Zeit. Weil heute ist es viel athletischer, schneller, wie auch immer. Also, das ist eine andere Zeit. Das kann man nicht mehr, ist nicht vergleichbar. So wie zu unserer Zeit war es ein guter Fußball, so wie Seitspiel ist ein guter Fußball. Aber es hat sich so viel weiterentwickelt. Von rundherum, ich kann mich erinnern, in unserer Zeit, das wird der Fall auch wissen, da gibt's einen Trainer, einen Co-Trainer, heute hast du schon 8 Trainer am Trainingsplatz und einen anderen Trainer. Und jedes wird schon, wie viel Laufmeter der macht und wie viel das. Das Problem ist halt, ist klar, der Fortschritt ist halt nicht zum Aufhalten, aber man vergisst oft halt leider, dass man viel mehr schon noch trotzdem auf Fußball schaut. Und nicht nur auf gewisse Werte und mehr schaut vielleicht, ob das der nicht gute Werte ist und ob das ein besserer Fußballer ist. Und auf das wird leider, sage ich einmal, schon sehr viel Rücksicht genommen, dass man sagt, na, der spielt halt nicht, obwohl er gut ist, aber der hat schlechte Werte, der spielt lieber der Schlechtere, weil er gute Werte hat oder gute Ausdauerwerte hat. Und das sind halt schon so Sachen, was mir ein bisschen stören, muss ich sagen. Aber wie gesagt, die Zeit für hier und wie heute, sind zwar ein paar Schuhe, das kann man nicht mehr vergleichen.
Alfred, Ernst Baumeister hat jetzt schon einige sehr essentielle, wichtige Dinge genannt. Stimmst du ihm dazu? Ist es dann einfach schon zu viel, was analysiert wird? Das ist ja auch immer wieder Thema bei uns hier im Audiobeweis. Aber gut, die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern dich. Wie genau siehst du diese Thematik, Alfred?
Zum einen möchte ich den Vergleich bringen mit der Formel 1. Die heutigen Fahrzeuge gegen Niki Laudas Ferrari damals, das kann man auch nicht vergleichen, aber es ist trotzdem Formel 1. Und so gesehen ist auch das Fußball, was aus meiner Sicht speziell sich entwickelt hat in dieser Periode, seit der Ernst und auch ich gespielt haben, ist das Training an und für sich. Es ist ja sehr viel von sportwissenschaftlicher Seite hineingeflossen in diese Trainingsgestaltung und so weiter. Das war früher nicht der Fall. Heute, und da wird mir der Ernst vermutlich recht geben, würde man mit einer Klage gegen den Trainer Erfolg haben, weil was wir teilweise trainiert haben, war Körperverletzung. Und heute ist das natürlich gänzlich anders. Also die physische Belastung der Spieler im Training ist sicherlich eine weitaus bessere, als es noch zu unseren Zeiten war. Also ich glaube, dass das eine. Das zweite ist, die Verbesserung hinsichtlich der medizinischen Betreuung ist natürlich ungeheuerlich geworden. Seinerzeit hätte ein Meniskusproblem vielleicht sogar bedeutet, dass du aufhören musst Fußball zu spielen, bei einem Kreuzband sowieso. Heute allerdings ist die Medizin in dieser Hinsicht, die Wiederherstellung von Spielern, schon extrem gut unterwegs und man kann also auch mit Kreuzbandrissen wieder einsteigen und auf einem hohen Leistungsniveau agieren. Also diese beiden Dinge, die physische Vorbereitung im Training und die begleitenden Umstände in der Physiotherapie, in der medizinischen Betreuung etc. etc., das sind Welten an Unterschied, das kann man sich nicht vorstellen.
Ja, aber Ernst Baumeister, jetzt muss ich schon nachfragen, wer waren denn früher so die Trainingsweltmeister und was den physischen Bereich anbelangt, wie war die Vor- bzw. die Nachbereitung von den Spielen? Was dürfen Sie uns da an Geschichten verraten? Vielleicht die eine oder andere Anekdote.
So viel Sendezeit haben wir nicht.
Ich weiß, aber ein, zwei Geschichten, die packen wir jetzt schon rein.
Ja, aber zum Freddy nur zum Anschließen, da muss ich Freddy vollkommen recht geben. Früher war Kreuzbandriss Karriereende oder solche Geschichten, wie mir. Aber ist klar, weil sich alles weiterentwickelt. die ganzen Geschichten, Trainingsmethoden, wenn man früher zu unserer Zeit trainiert hat, 2 Stunden, hast du dazwischen nichts trinken dürfen, lauter so Geschichten. Das war früher, heute sagst du noch alle 10 Minuten, sagst du, geht's was trinken, darfst du was machen. Und das hat es bei uns früher nicht gegeben, das hat der Freil richtig gesagt, das war früher eigentlich, weil man halt nicht am Stand der Dinge wie heute ist oder wissenschaftlich nicht so weit war. Ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel bei der Austria waren wir der erste Verein in Österreich, wo sie einen Konditionstrainer gehabt haben, mit Hans Holt aus. Und früher war das nicht oft so, das war immer so. In der Brauder Hauptalle, jeden Dienstag von mir da waren immer die Läufe. Da sind kein Sportclub, Wiener, Rapid, Austria. Und früher war es halt immer so, da bist du gerade im Park zusammen, wenn einer hingegangen ist, dann hast du gesagt, der Arbeitsauer. Wir waren einer der ersten Mannschaften, wo sie eigentlich nach wissenschaftlichen Dingen ausdauermäßig gelaufen sind, und da sind einer gerade. Wir sind zum Lusthaus angekommen, sind uns von eigenen Spielern schon wieder entgegengekommen. Und die anderen Mannschaften haben immer gelacht und haben gesagt, ja, der Arbeitsauer und das. Und am Wochenende sind wir einer über den Schell gekommen, weil wir körperlich besser beieinander waren. Dann haben wir wieder gelacht. Aber das sind lauter so Sachen, weil wir damals mit der Austria eigentlich schon einen Schritt vor den anderen waren. Das hat auch mitgespielt, dass wir so überlegen waren, weil wir körperlich gut beieinander waren und von denen schon vorbereitet. Wir waren einen Schritt weiter wie die anderen. Und so hat sich das alles weiterentwickelt. Und die Nachbetrachtung nach einem Match war immer dasselbe. Wir sind nach dem Match heimgegangen, weil Regeneration angesagt war.
Naja, gleich heimgegangen sind sie nicht. Bei ein, zwei antialkoholischen Getränken sind sie sicher noch sitzen geblieben.
Ja, aber Fanta oder Cola sind wir hier da noch gegangen, aber dann sind wir schon.
Ein und gespritzt, habe ich gehört, soll das Lieblingsgetränk gewesen sein. Von vielen Spielern damals, bei der Wiener Austria, die im Zeitraum 75 bis 86 gleich 8-mal Meister wurde. Martin, gut, jetzt haben wir gehört, Trainingswissenschaft, die medizinische Betreuung, was sich auch geändert hat. Du bist ja auch schon eine längere Zeit dabei, sage ich jetzt einmal, in der Medienbranche. Die Medienberichterstattung, was sind da deiner Meinung nach die größten Unterschiede, wenn du zurückdenkst, als du begonnen hast und jetzt heutzutage, ich meine, wir bicken teilweise ja nur noch an unseren Handys. Man muss immer aktiv sein, man muss immer erreichbar sein. Wie siehst du das Ganze?
Naja, also ich sehe vieles positiv, wie es damals war, aber natürlich auch jetzt. Denn Fakt ist, dass du jetzt einfach alle Möglichkeiten hast zu kommunizieren. Damals war es natürlich so, dass die Printjournalisten, es hat ja nur Print oder ab und zu eben, also Radio und Fernsehen, also noch das Elektronische gegeben, aber die Printjournalisten haben mehr Bedeutung gehabt, weil die haben sich ja da Training angeschaut und haben dann darüber berichtet oder haben über ein Spiel berichtet, weil es ja nur Fällen eine Zusammenfassung und von Live-Spielen war überhaupt keine Rede in den 70er und 80er Jahren, wenn es nicht eine Weltmeisterschaft oder irgendein Europacup-Spiel war. Das heißt, du warst abhängig, sehr wohl natürlich von den Erkenntnissen, vom Wissen, von der Kompetenz der Sportjournalisten. Das war sicherlich, sage ich einmal, nicht so gut, weil natürlich heute kann sich jeder auch selbst ein Bild machen. Auf der anderen Seite, was ich jetzt schon finde, ist der Nachteil jetzt, dass halt so dünn heißt. Das heißt, geht einer zu einem Training, spricht einer mit einem Trainer, spricht einer mit einem Spieler. Heute wird halt irgendwo was getwittert, da hört man irgendwas, das wird weiterverwendet und dort gibt es nur ein Internet und dann gibt es nur irgendwelche Websites, wo irgendwelche Fakten und welche Daten sind. Damals ist halt auch noch mehr geredet worden. Und ich finde, bin dankbar, dass ich noch aufgewachsen bin in einer Zeit, wo man noch diese Art von Recherche, Berichterstattung noch gelernt hat, dass man auch noch den Kontakt im Persönlichen sucht. Denn, wie es der Ernstl schon gesagt hat, es sind am Ende des Tages, auch wenn viele Betreuung, es sind alles Menschen. Und da hat sich nichts geändert. Auch nicht jetzt, 2023.
Ja, genau so ist es. Und der persönliche Kontakt, finde ich auch, ist und bleibt einfach das Wichtigste. Und einen jungen Herrn möchte ich jetzt auch noch erwähnen, Bundesliga-Rekordspieler, unseren ehemaligen Sky-Experten Herbert Weber. Beste Grüße an dieser Stelle. Harry, wir vermissen dich weiterhin sehr bei Sky, aber du hast dir natürlich deine Pension mehr als verdient. 573 Mal hat er in der Bundesliga gespielt. Ernst Baumeister, ein Rekord für die Ewigkeit. Kann das überhaupt noch irgendjemand schaffen, toppen?
Es wird schwer. Das ist nicht leicht zum Einstellen. Ich weiß nicht, wie viel hat der Ulmer jetzt schon?
Oh, Martin, das musst du jetzt wissen. Andi Ulmer.
Ich glaube, da fehlen über 400. Über 400.
Das ja, da fehlen. Da okay, fehlen noch ein paar.
Nein, nein, also ich glaube, dass die aktuellen Spieler hat ist der Ulmer 400, aber der Rest ist noch weniger. Wie soll sich das eh ausgehen? Die gehen ins Ausland vorher alle, ne?
Ja, genau so ist. Also der Rekord, glaube ich, wird sehr lang bestehen. Oder wenn überhaupt einmal eingestellt werden wird, kann man es fast nicht vorstellen, wie der Martin richtig gesagt. Viele gingen jetzt schon sehr zeitig ins Ausland oder sehr viele. Und die anderen sind halt ja nicht so konstant auf Jahre hingesehen, dass sie so lange spielen wie der Herre.
Ja.
Der Herr ist in den letzten paar Jahren schon mit dem Rollstuhl ausgegangen. Also durch das
angestellt. Da wird er jetzt sicher etwas dagegen sagen, aber wir gehen einmal davon aus, dass Heribert Weber diesen Rekord auf immer und ewig halten wird. Ich denke, Alfred Tata stimmt mir da auch zu. Ich frage ihn jetzt gar nicht, weil ein Nein würde gar nicht akzeptiert werden. Wir blicken einfach auf die kommende Saison. Ich habe es gewusst. Die Blutgrätsche von der linken Seite. Bitte, Alfred.
Nein, aber wir müssen etwas schon thematisieren. Das ist das Bosman-Urteil, das in den 90er Jahren ja den Transfermarkt völlig über den Haufen geworfen hat. Man erinnere sich, und der Ernst wird das bestätigen, du konntest ja als österreichischer Spieler gar nicht ins Ausland wechseln, phasenweise, wenn du nicht zum Beispiel 26 Jahre alt warst, hat es einmal eine Regel gegeben. Oder auch, dass es die Verbände, wo du hinwechseln wolltest, es gar nicht gestattet haben, weil vielleicht eine Ausländerbeschränkung war auf maximal 2 Spieler etc. etc. Das heißt also, wenn du in früheren Phasen der Bundesliga wechseln wolltest, hat es enorme Hürden gegeben. Nämlich gemacht wurden intern, also in Österreich selber, aber auch im Ausland geschaffene Hürden. Daher war es logisch, dass du als Spieler wie der Harry Weber, der ein überragender Mann war in der österreichischen Fußballszene, vielleicht den Weg ins Ausland sucht, aber bei diesen Barrieren einfach seine Karriere nur in Österreich gemacht hat. Und sollte es in Zukunft, wenn die EU zerfällt und die Nationalstaaten nein, wieder Alfred. Groß werden. Nein, sag doch nur, du hast gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt. Und ich sag dir, diese Welt ist so Banane mittlerweile, dass übermorgen die EU schon zerfällt. Und dann haben wir wieder Österreich, die Bundesliga mit Beschränkungen. Du darfst nicht ins Ausland. Und plötzlich ist der jetzt 17-jährige Ernst Baumeister Sohn, hast du einen Sohn in diese Richtung, der die nächsten 600 Spiele in Europa, in Österreich spielt, weil er nicht wechseln darf. Also bitte. Politik
also alles ist
kann
möglich.
Das alles lenken.
Ja, alles ist möglich, aber wie gesagt, wir drücken und hoffen, dass Heribert Weber diesen Rekord für immer und ewig halten wird. Und er hat ja auch gesagt, er hatte keine einzige Muskelverletzung, weil der Körper muss ja auch mitspielen. Wie wir wissen, verletzungsfrei sollte ein Spieler bleiben. Und jetzt blicken wir dann tatsächlich auf die neue Saison. Am Freitag gibt es in Linz mit dem Duell des LASK mit dem SK Rapid, wobei jetzt kommt die nächste Blutgrätsche, dieses Mal von dir, Martin.
Ich wollte nur sagen, Bosman-Opfer ist natürlich der Alfred, weil welcher Spieler steht schon 1,5 Jahre, weil die Vereine die Macht hatten, das muss man ganz ehrlich sagen, also ein Vor-Bosman-Opfer, so muss man sagen. Und der Herr übrigens auch, weil der hat ein Angebot aus dem Ausland, hat so wie erst im Nachhinein erfahren, weil der Verein damals Rapid gar kein Interesse gehabt hat, ihn abzugeben. Also ich will nur sagen, du warst ja der Leibeigene. Ja, und wenn es gut gegangen ist,
genau.
Beim Ernstl meistens, genau. Am Ende hat er auch müssen wechseln, der Ernstl, dann ist er auch zu Admira gegangen und dann zu Krems. Nicht? Also es war halt eine andere Zeit. Zum Glück sage ich trotzdem, ist es jetzt anders, muss man schon sagen. Oder, Ernstl?
Ja, es war damals schon so, weil wenn der Vertrag aus war, hast du trotzdem nicht wechseln können, weil der Verein die ist in der Hand gehabt. Und seit dem Bosman-Urteil hat gesagt, da ist viel passiert und viel geändert. Ich war ein paar Auslandsangebote gehabt und hat immer gescheitert, wie der Feld gesagt hat. Zwar mir nach England, ist nicht gegangen, wegen gewisse Vorgaben, was haben hast müssen. Dann nach Italien habe ich auch gehabt. Da hast du nur zwei Ausländer spielen dürfen. Und durch das hat sich das immer dann geschlagen. Dann war das eine oder andere Angebot, die Austria, der Joshua Walter, dann immer gesagt, dann hat er immer einen Spieler verkauft. Er hat gesagt, den einen Spieler können wir sich wieder 2 Jahre über Wasser halten. Ich gebe keinen anderen mehr her. Und das war immer so, du warst da der Leibeigene vom Verein. Ich meine, das war halt der Nachteil früher für uns Spieler, weil du hast keine Chance gehabt, wenn der Verein gesagt hat, nein, weißt du, und heute, wenn der Vertrag aus ist, oder heute schauen die Vereine so, wenn der Vertrag nur mehr ein Jahr rennt, wollen sie dich schon anbringen, wenn du nicht verlängerst, dass sie wieder Geld kriegen. Also für die Spieler ist das jetzt schon alles ein bisschen Hollywood, würde ich sagen, und super, und durch das sind auch solche Preise in Umlauf, was jetzt da U23 utopische Sachen sind, aber es ist halt einmal so. Das hat die Zeit ergeben, das hat das Postmann-Urteil ergeben und das ist halt so, wie es ist und müssen wir zur Kenntnis nehmen.
Ja, sind wir gespannt, wie das alles weitergeht, welche Summen, Irrsummen da noch vielleicht erreicht werden. Ich will da gar nicht drüber reden, aber ich möchte jetzt noch einmal einen Versuch starten. Wir haben jetzt übrigens noch 4 Minuten, um über die kommende Saison zu sprechen. Nein, Scherz beiseite. Am Freitag gibt es also den Auftakt. LASK, der LASK empfängt den SK Rapid. Das Spiel sehen Sie natürlich bei uns live auf Sky. Der FC Red Bull Salzburg, das wissen wir alle, feierte zuletzt bereits den 10. Titel in Serie. Ernst Baumeister, wer wird Meister in der kommenden Saison? Klar, die Bullen sind der große Favorit auf den Meistertitel, nur nah.
Ist schon klar, aber man muss sagen, dass man letzte Saison so gesehen, dass schon Sturm Graz angeklopft hat und einer das Leben schwer gemacht hat. Das glaube ich, wird heuer wieder so sein, weil Red Bull hat wieder einen großen Aderlass hinterlassen. Das muss man erst wieder auffangen. Ich meine, bis jetzt ist ja jedes Jahr gelungen, dass immer wieder mit jungen Spielern das auffangen. Aber ich muss sagen, in Graz wieder super Arbeit geleistet und da sieht man schon, dass sie immer näher kommen. Und LASK hat einiges getan in Kader, muss man schauen, wie es zugekommen ist. Aber ich glaube, dass heuer wieder eine spannende Meisterschaft ist, was sehr gut ist natürlich für den österreichischen Fußball, dass halt ein bisschen ein Konkurrenzkampf um ist und nicht nur um einen Abstieg. Wodurch ich schätze, dass heuer Sturm, wie letztes Jahr schon so und jetzt LASK auch dazu schneiden wird, dass sie die drei ein bisschen, sage ich, ein bisschen eine engere Geschichte bieten als wie die letzten Jahre.
Alfred, insgesamt die österreichische Bundesliga sehr positiv, klares Transferplus, ich glaube knapp über 60 Millionen aktuell, wenn ich das jetzt richtig auf Transfermarkt recherchiert habe. Und Ernst Baumeister hat schon richtig gesagt, nicht nur die Salzburger verkaufen Spieler, auch Sturm Graz, und das spricht ja auch dafür, dass dort eine, Alfred, klar sage ich es jetzt, Top-Entwicklung stattfindet. Kann Sturm Graz den FC Red Bull Salzburg in dieser Saison bis zur letzten Runde fordern? Traust du ihnen gar den Meistertitel zu?
Also zunächst, was Sturm betrifft, glaube ich, die dritte Saison unter Christian Ilzer wird die schwierigste werden. Weil man hat sich selbst die Latte schon so hoch gelegt, dass man vielleicht das einmal auch nicht schafft. Ja. Also ich glaube, dort ist immer sehr hohe Motivation, auch vom Trainerteam vorgegeben. Und ich bin nicht 100% sicher, ob die Spieler das auch dieses Jahr wieder durchstehen sozusagen. Also immer diese fordernden Aufgaben, die man vor sich hat und der Trainer, der nie eine Ruhe gibt, dass du Höchstleistungen bringst. Das ist ihm jetzt 2 Jahre gelungen, im Christian, da muss man ja auch ein Kompliment machen. Aber die dritte Saison wird diesmal nicht so einfach, unter Anführungszeichen, einfach war es sowieso nie. Aber dass man Salzburg in die Wege bringt, wo sie also nicht den Weg zum Titel finden, da bedarf es mehrerer Clubs. Nicht nur Sturm, nicht nur dem LASK. Ich höre zum Beispiel nicht die beiden Wiener Vereine, und das ist eigentlich der größere Skandal, dass weder Rapid Austria in einem Atemzug genannt werden wie Sturm und LASK als Konkurrent von Salzburg. Und da müssen wir auch nachdenken. Eine starke Liga kann nicht funktionieren ohne diese beiden Wiener Traditionsvereine. Und wenn dort nicht endlich bald was geschieht, dann weiß ich es auch nicht.
Wieso kann das nicht funktionieren?
Ja, aber es geht ja nicht von heute auf morgen. Martin, ganz kurz.
Liga funktioniert jetzt schon. Egal, ob Rapid und Austria stark sind oder nicht.
Ja, also, naja.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Ja und nein, aber du weißt schon, Martin, und das darf man nicht ignorieren.
Na, wenn die Wiener Clubs auch gut sind, bin ich ganz bei dir.
Ja, starke Liga. Damit meine ich, 5 Teilnehmer haben wir jetzt für den europäischen Bewerber. Ja. Noch sind wir auf Platz 10 im UEFA-Ranking. Aber um dort weiterzukommen, würden wir vielleicht 4 oder 5 in der neuen Saison in der Gruppenphase benötigen. Das hieße aber, Rapid und Austria müssten sich qualifizieren. Hätten die beiden bereits das Niveau vielleicht wie Sturm oder LASK, dann wäre es vielleicht sogar ein Kinderspiel, sich qualifizieren für diese Gruppenphase. Und die Gruppenphasen bzw. die Teilnahme in den europäischen Bewerben mit dem Ranking in der UEFA 5-Jahreswertung ist aber Voraussetzung dafür, dass der Fußball weiter wächst. Und wenn also die beiden vielleicht jetzt wieder ausscheiden, für die Conference League wäre das wieder ein Rückschlag. Also man muss schon einmal hier sehr hart und kritisch sein.
Ja, aber Alfred, traust du den beiden Wiener Vereinen zu, dass sie sich für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren oder gehst du davon aus, dass sie es gar nicht schaffen werden?
Also wenn ich dann sehe, welche Teams am Ende der Qualifikation warten können im Playoff, dann hege ich eher die Befürchtung, dass es sich nicht ausgeht.
Ernst Baumeister, wie sehen Sie die Situation bei den beiden Wiener Vereinen jetzt einmal, was das internationale Parkett betrifft? Werden sich die Wiener Austria und Rapid für die Conference League Gruppenphase qualifizieren? Ich weiß schon, da ist sehr viel Zukunftsmusik dabei, aber trotzdem.
Ganz schwer, weil sie ein bisschen weit weg sind. Und wieder, da muss ich Ihnen Freel recht geben, was auf nationaler Ebene passiert. Ich kann ja immer, ich rede nicht gern von früher, aber so wie wir in Europacup-Finale waren oder Semifinale, wie auch immer, oder Rapid im Finale waren, da haben wir immer drei starke Mannschaften gehabt. Damals hat es keine Gruppenphase gegeben, da hat es immer nur K.O.-Spiele gegeben, aber ich kann mich erinnern, zu unserer Zeit oder zu meiner Zeit war immer Rapid, Austria und Sturm Graz, die was immer eigentlich relativ weit gekommen sind. Und da war die Liga viel ausgeglichener und viel stärker. Und da muss ich Ihnen voll recht geben, umso mehr starke Vereine in der Liga sind, umso dann natürlich seine Mannschaft stärker und mehr gefordert. Das Problem ist, wenn du zwei, drei Gute hast und nicht immer so gefordert wird und dann unter der Woche auf einem nationalen, internationalen hohen Niveau spielen sollst, ist immer schwer. Das geht immer an ein Match, vielleicht ein zweites, aber auf längere Sicht nicht. Und das war früher gegeben, durch das waren wir auch international ganz gut aufgestellt, immer weit gekommen sind in die Europacup-Spiele. Und da sind wir halt ein bisschen weit weg, außer Red Bull, was jetzt immer halt ein bisschen mithalten oder sehr gut mitgehalten hat. Und das hat man auch jetzt gesehen, Sturm war jetzt die letzten zwei Jahre gut in der Liga und hat aber international auch nicht wirklich viel erreicht. Und auf internationaler Ebene sind wir eigentlich ein bisschen weit weg, sage ich jetzt einmal. Und das kann nur aufgeholt werden mit einer starken internen Liga, weil sie immer mehr, viel mehr am Wochenende gefordert werden.
Ja, was das internationale Parkett betrifft, Martin, Sturm Graz ist in der Champions League Qualifikation gleich einmal gefordert gegen die PSV Eindhoven. Das Team von Peter Bosch wurde vergangene Saison in den Niederlanden immerhin Zweiter hinter Feyenoord mit Gernot Trauner. Was denkst du, ist für die Steirer möglich gegen die PSV?
Ja, also Peter Bosch ist ja neu. Trainer war ja der Van Nistelrooy und am Schluss der Fred Rüthen. Peter Bosch hat jetzt diese Mannschaft da übernommen. Da gibt es auch Veränderungen. Da ist auch vieles noch offen. Fakt ist natürlich, dass PSV Favorit ist. Und wenn ich jetzt sage, von diesen vier Teams, die da zur Auswahl waren, Olympique Marseille noch, Praga und die Rangers, dann wären vielleicht die Rangers am interessantesten gewesen. Aber es ist eben PSV möglich. Bei Sturm hängt es auch davon ab, weil wir schon gehört haben, Mannschaft ist gut, soll ja auch noch ein Stürmer kommen. Wenn er jetzt kommt, noch in den nächsten Tagen, dann ist er sogar auch spielberechtigt für dieses Duell. Es hängt aber natürlich davon ab, dass bei Sturm auch alle beieinander bleiben. Ja, also es gibt im Moment keine Angebote für Brass, für Kasip Begovic. Ich sage nur, also es ist natürlich noch der Transfermarkt offen. Das gilt ja nicht nur für Sturm, es gilt auch für den LASK. Insgesamt glaube ich, dass Sturm Chancen hat, aber man hat natürlich immer die Rückversicherung. Ja. Scheidet man aus, spielt man fix in der Gruppenphase der Europa League. Und eins ist auch klar, selbst wenn man weiterkommt, ist ja dann noch das Playoff da. Da gibt es natürlich davor mal über 5 Millionen fix plus Zuschauer. Es geht vor allem darum, dass man nicht die Chance auf die Champions League hat. Die ist ohnehin schwierig zu erreichen, die Gruppenphase. Aber man hätte natürlich, wenn man PSV schlagen sollte, die Chance noch auf einen hohen Millionengewinn, den man natürlich auch benötigt, weil man ja eben, wie es der Alfred schon gesagt hat, weil die Erwartungshaltung ja auch immer steigt. Nicht? Jedes Jahr mehr Erfolg, jedes Jahr aber auch Spieler zu finden, die man dann auch wieder relativ schnell eben wieder teuer verkaufen kann.
Ernst, trauen Sie Sturm Graz den Sprung in die Champions League Gruppenphase schon zu oder kommt das noch zu früh? Ist die Mannschaft von Christian Ilzer genau in der UEFA Cup, beziehungsweise UEFA Cup, Europa League Gruppenphase bestens aufgehoben?
Ja, man muss jetzt einmal abwarten. Das, gegen PSV Eindhoven, wie der Martin richtig gesagt, wir haben einen neuen Trainer, wer weiß, ob das so rundgleich rennt. Und da hat man wirklich Chancen, dass man auch weiterkommt. Das ist sogar mal die Chance an 50 zu 50. Und wenn die Mannschaft halbwegs zusammenhalten kann, bis für die zwei Match, dann sehe ich eine gute Chance, weil die Stürmer eine ziemlich gute eingespielte Mannschaft ist, was vielleicht bei PSV noch nicht so rund rennen wird mit einem neuen Trainer, weil jeder Trainer hat neue Ideen, neue Vorstellungen und da ist für Stürmer eine große Chance drinnen. Und wie gesagt, auf zwei Spiele gesehen ist immer eine Chance drinnen, weil da kommt immer auf die Tagesverfassung, weil wie das erste Match läuft, dann läuft es gleich gut, gewinnt man und dann kommt man über das Retourmatch auch drüber. Also wie gesagt, auf zwei Matches gesehen kann man in Wirklichkeit dann gegen, nicht gegen jeden, aber gegen sehr viele Mannschaften muss man es vielleicht stärker einschätzen, bestehen.
Alfred, vor 2 Jahren gab es ja schon die Duelle mit der PSV in der Europa League Gruppenphase. Da waren die Niederländer noch eine Nummer zu groß. Inwiefern hat Sturm jetzt dazugelernt? Inwiefern kann Sturm die PSV fordern, deiner Einschätzung nach?
Ja, auf jeden Fall ist das nicht so wie damals vor 2 Jahren. Ich glaube, da bin ich auf der Seite von Ernst Baumeister, dass das eine 50-50 Angelegenheit wird. Österreichische Vereine tun sich ja interessanterweise gegen holländische Vereine immer auch recht gut in Qualifikationsspielen. Ich erinnere, dass die Austria mal Ajax Amsterdam ausgeschaltet hat zum Beispiel. Also ja, ich glaube, dass es durchaus wirklich Chancen gibt in diesem Duell mit den Niederländern.
Ja, die wollten nur ergänzen. Ich
habe also vergessen, dass PSV vor 2 Jahren in Holland auch die überragende Mannschaft war. Und das sind sie jetzt nicht mehr gewesen. Und durch das glaube ich auch, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, kann ich nur wiederholen, dass die Chancen für Sturm eigentlich gar nicht so schlecht sind.
Martin, ich glaube, du wolltest
ja, noch etwas sagen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur Sturm, Conference League Qualifikation und dann Rapid. Es wäre halt wichtig, dass da auch gepunktet wird, weil vorhin die 5-Jahres-Wertung angesprochen wurde, Platz 10 im Moment, aber nur mehr einen Punkt vor den Schweizern, 1,5 Punkte vor den Serben und 2 Punkte vor den Türken. Und wir reden immer davon, ein Fixteam in der Champions League, ein zweites spielt Qualifikation. Das kann dann schnell in eine Richtung gehen, wo dann wieder jedes Team, also der österreichische Meister, auch wieder Qualifikation spielen muss. Und wir wissen, das ist für Salzburg lange nicht so gut ausgegangen. Also es ist jetzt auch wichtig, in dieser Qualifikationsphase Punkte zu machen. Und vor allem, ich sage es immer wieder, weil es League spielt in der Gruppenphase, weil Fakt ist, dort ist es am Ende des Tages leichter zu punkten, weil dort natürlich ein paar Teams fix sind, die hinter den österreichischen Teams stehen. Und das wäre halt dann gut, dass ich wünsche es dem Lars, dass er in die Europa League kommt, aber wenn er es nicht schafft, wäre er in der Conference League und könnte dort vielleicht, wie damals schon vor 2 Jahren, viele Punkte machen. Und ich wünsche es Rapid und Austria, dass sie in Gruppenphase kommen, weil diese Punkte, die könnten dann auf Sicht ganz wichtig sein.
Ja, wir wünschen es natürlich allen österreichischen Teams, dass sie es in einer Gruppenphase auf internationalem Parkett schaffen. Und Martin, du hast es richtigerweise erwähnt, der Lask hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder wichtige Punkte für Österreich gesammelt in der 5-Jahres-Wertung. Und die Wiener Austria, klar, wäre auch schön, wenn die es wieder in die Conference League Gruppenphase schafft. Aber Ernst Baumeister, was trauen Sie denn allgemein Ihrem ehemaligen Verein, beziehungsweise Ihrem Verein, kann man ja auch so sagen, zu in der Meisterschaft, in der österreichischen Bundesliga?
Ich würde sagen, ich würde es einschätzen zwischen Platz 4, 5, 6 in der Richtung. Wie gesagt, ich schätze, was ich vorher schon gesagt habe, Red Bull, Sturm und Lask höher ein. Und dann, so gerne, wenn es wäre in Mannschaft gehen, aber so wie Austria jetzt eigentlich im Frühjahr gespielt hat, hat es nicht sehr viel geändert noch. In Mannschaft muss man abwarten, ob sie da noch was tut. Glaube ich, schätze es schon zwischen den Platz 4 und 6 ein.
Alfred, für dich Rang 1 bis 3 auch einzementiert. Die 3 Vereine haben wir ja gerade gehört und dahinter siehst du die beiden Wiener Vereine, nehme ich an, und den WRC vielleicht auch den Aufsteiger, Blau-Weiß-Linz. Klär uns auf, bitte.
Ich bin der Auffassung, dass wir heuer einen Bulk haben im unteren Tabellenbereich, der wenigstens, sagen wir, 4/6, wenn nicht 5/6 einnimmt. Also eine dünnere Schicht oben und dann eine klare Zäsur schon in den unteren Bereich, wo ich gar nicht einschätzen kann, wer eigentlich dann am gefährdesten sein könnte für einen etwaigen Abstieg. Also da sind viele Teams dabei im unteren Bereich. Für den oberen dünnen Bereich hast du schon die 3 genannt. Und bei einem guten Start, bei einem guten Meisterschaftsverlauf könnte vielleicht ein 4. dazukommen, aber der WRC ist das nicht.
Gut, Martin, es gab ja seit diesem neuen Modus in der Bundesliga immer so eine Art Überraschungsteam. Du weißt, was damit gemeint ist, das Erreichen der Top 6, zum Beispiel Austria Klagenfurt, zuletzt gar 2-mal in Serie, wirklich beachtlich. Gratulation da auch an das Trainerteam, natürlich mit Peter Packhult. Wem traust du das diese Saison zu? Blau-Weiß-Linz vielleicht dem Aufsteiger mit sehr viel Euphorie, mit einem neuen Stadion? Wer könnte das Überraschungsteam werden?
Also, das Überraschungsteam, immer aus der Sicht der Frage, was ist Überraschung, weil jeder natürlich andere Ziele hat. Für mich ist der WRC im Moment, wenn ich den Kader sehe, mit dem Trainer kann und wird, und damit könnte man sagen, Das muss keine Überraschung sein, weil bis auf die letzte Saison war der WRC immer in der Meistergruppe. Aber ich würde sagen, das könnte man dann als vielleicht kleine Überraschung sehen. Ich sehe den WRC dann mit der Austria in einer Position hinter den Top 3. Rapid muss sicher schauen, hat er selbst gesagt, der Barisic, der Trainer, erreichen der Meistergruppe ist einmal das Hauptziel. Und von den anderen Mannschaften, da bin ich beim Alfred, da ist vieles ähnlich, da muss man auch abwarten. Ein guter Start ist für die kleineren Teams immer enorm wichtig. Ich bin der Meinung und traue es der WSG zu. Da ist die erste Elf sehr stark, der Kader allerdings insgesamt klein, da darf nicht viel passieren. Und ich traue auch Hartberg eine Überraschung zu. Sehr junge Mannschaft, ganz anderes Auftreten als zuletzt. Also ich glaube, dass diese Mannschaft überraschen kann. Aber am Ende des Tages sage ich das, was ich seit jedem Jahr jetzt mittlerweile, Transferzeit. Und dann gibt es im Jänner drauf eine zweite Transferzeit und dann gibt es nach dem Grunddurchgang eine Punkteteilung. Ist es sehr schwierig, bevor die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe beginnt, zu sagen, wer Meister wird, aber auch wer absteigt.
Ja, aber wir schauen ja gerne in die weltbekannte Glaskugel und in die blickt jetzt auch bitte Ernst Baumeister und verrät uns, welches Überraschungsteam er so auf seiner Liste hat. Überraschungsteam, gut, ich kürze es ab. Wer erreicht noch die Top 6, außer jetzt den Top 3 aus der vergangenen Saison? Dann sage ich noch die zwei Wiener Vereine und dann vielleicht Fragezeichen der WRC oder wen haben Sie da auf der Liste? Blau-Weiß Linz, WSG Tirol, Hartberg?
Es ist schwer zu sagen, da bin ich fast beim Freddy. Ich sage einmal, die ersten drei haben wir eh schon genannt, dann TPA, Faustre und WRC unter die ersten fünf. Und dann macht sie Rapid mit irgendeinem anderen noch aus, ob es Sechster werden oder wer da unten hinkommen. Wie gesagt, man muss einmal abwarten, wie Blau-Weiß Linz die Euphorie mitnehmen kann. WSG ist auch immer so knapp dran. Und wie gesagt, das ist immer eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass das Rapid mit den unteren sogenannten, was man sagt, Sechse, kämpfen wird um einen sechsten Platz.
Und wer?
Gefühlsmäßig.
Ja, und wer befürchten Sie, befindet sich dann im beinharten Kampf gegen den Abstieg? Ich nenne jetzt keinen Verein, um Gottes Willen.
Es ist schwer zu sagen. Um einen Abstieg geht es immer eng zu. Da sind immer zwei, drei Mannschaften, was dann am Ende um einen Abstieg kämpfen. Da will gar keine Mannschaft jetzt da irgendwo sagen, dass die betroffen sind. Man muss nicht abwarten, wie die Meisterschaft verändert. Lustiger hat vorher schon gut gespielt, aber da war ein kleiner Kader. Das kommt dann immer darauf an, wie startet man in die Saison, wie viele Verletzte hat man. Ist klar, mit solchen Vereinen, die so weiter unten sind und einen kleinen Kader haben und die ein paar Ausfälle haben, da wisst ihr es gleich. Also da ist es immer schwer zu voraussagen, wem es da wirklich erwischt oder wer schwer gefährdet ist.
Alfred, du wolltest dich ja auch nicht festlegen, hast gemeint, glaube ich, 5, 6 Vereine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, für die könnte es dann gegen den Abstieg gehen, wobei nach der Punkteteilung die 6 unten, die spielen ja praktisch dann immer von Haus aus gegen den Abstieg. Aber hast du da irgendjemanden ganz weit aktuell auf deiner Liste, wo du sagst, dieser Verein, der muss noch einiges tun auf dem Transfermarkt?
Nein, ich glaube 6 Vereine kann ich in einen Topf geben, wo ich glaube, dass es marginale Unterschiede gibt. Ja. Also die werde ich jetzt zwar nicht erwähnen, aber ich denke, dass wir eben Clubs haben, die vom Personal her Probleme haben, etwa Spieler zu verpflichten, die wirklich einen großen Unterschied ausmachen im Meisterschaftsprozess. Und so gesehen ist diese Kategorie eine einheitliche, ja. Daher die Hälfte der Liga, kann ich jetzt schon irgendwie spüren, wird mit den oberen 6 nichts zu tun haben. Und zwar wirklich mit einem großen Abstand schon.
Okay, das ist eine klare Aussage, hast du dich festgelegt. Und zum Abschluss noch, Ernst Baumeister, dieser Modus, das wird ja auch oft diskutiert, die Halbierung nach 22 Runden, sprich, dann wird geteilt, Top 6, untere 6 und dann gibt es die Halbierung der Punkte. Ist das etwas, was Sie stört, wo Sie sagen, das ist so eine Sache, das würde ich jetzt dann vielleicht im Nachhinein noch einmal ändern?
Man soll nicht immer zu viel ändern. Wir dann immer wieder alle 4, 5 Jahre was ändern in der Liga. Jetzt soll man den Modus einmal beibehalten, was ist positiv an der Geschichte ist, dass bis am Ende der Meisterschaft meistens alles spannend ist, zum Beispiel in einem Abstieg. Weil normal, wenn das der Modus ein anderer war, hast du immer 2, 3 Vereine, die was fix sind, dann hast vier, fünf Vereine, was eigentlich nicht mehr mitspielen, weil es da sind, weil die Dinger geht es nach oben hin und nach oben hin noch nichts mehr. Aber die Meisterschaft bleibt länger spannend, sagen wir so. Und wie gesagt, man soll nicht jedes vier, fünf Jahre, wie wir es immer wieder machen, den Modus ändern, sondern einmal beibehalten und länger auf einen Modus festhalten. Ob der gut ist oder schlecht, ist immer Geschmackssache, so wie einmal.
Ja, und Alfred, auch noch abschließend.
Aber Ernstl, das wird mich interessieren. Du warst als Trainer, hast du Ernstl 10er, 12er und 16er Liga Spieler, 10er, 16er und 12er Liga gespielt und als Trainer, Sportdirektor hast du eine 10er und eine 12er Liga erlebt. In diesen 50 Jahren Bundesliga warst du quasi immer dabei. Was hat dir im Nachgang betrachtet, wo meinst du, war es am angenehmsten, am besten, was ist am fairsten?
Kann man das so sagen? Am angenehmsten, sage ich jetzt einmal, oder wo man auch, wie gesagt, ich will nicht gerne auf die Vergangenheit zugreifen, aber der internationale Erfolg mit den ganzen Vereinen ist gekommen, wenn wir die 10er Liga gehabt haben. Die war am spannendsten, die war immer sehr ausgeglichen und das Niveau höher. Viel mehr Vereine, sage ich, lasst der österreichische Fußball gar nicht zu, weil wir gar nicht so viele gute Mannschaften haben, die was das spannend halten. Umso größer die Liga, umso schlechter für den österreichischen Fußball. Ich meine, jetzt reden wir von der ersten Bundesliga, wenn man nimmt die zweite Liga mit 16 Vereinen, das ist ja für mich eine Totenliga, das ist sportlich nicht eine gute Liga und wie gesehen, finanziell für jeden Verein keine gute Liga. Und wie gesagt, für unser Land, glaube ich, war so umso kleiner die Liga, man kleiner wie 10er, das geht eh nicht, aber so 10er Liga ist das Beste für unser Land.
Ja. Ich möchte auch noch was sagen, schnell.
Na, das darfst du. Schnell weiß
Bitte.
Ich nicht.
Bitte, sag. Na gut, weil du schon Abschlussrunde hast eingeläutet. Ich denke, dass
eine
Verbesserung.
Verlängerung, Alfred.
Okay, eine Verbesserungsmöglichkeit gibt noch. Man soll nicht immer zu viel verändern. Und ich verstehe nicht, warum noch immer 5 Wechsel beibehalten werden. Warum man nicht wieder das reduziert auf vor Corona mit 3 Wechsel. Und 5 Wechsel bevorzugen einfach jene Teams, die einen stärkeren Kader haben, die nämlich noch bessere Spieler am Ende dazu wechseln können. Das ist das Erste. Also bitte diesen Unsinn abstellen, nur mal wieder auf 3 Wechsel zurückkehren. Und zweitens glaube ich, dass es aus meiner Sicht wirklich nötig ist, dass man endlich nur eine einzige Transferperiode macht und nicht noch eine im Winter zusätzlich, weil was passiert dort meistens? Panikkäufe, obwohl man vielleicht mit dem Spieler dann eh nichts reißt, wieder dann im Rest der Saison. Deshalb würde es bedeuten, dass im Sommer viel genauer hingeblickt werden muss auf die Kaderplanung, Kaderzusammenstellung etc. etc. Für mich, und das kann natürlich nur die FIFA machen, und da ist das Schwierige, dass man alle Verbände dann unter einen Hut kriegt, weil die zu verschiedenen Zeiten auch anfangen. Aber eigentlich wäre ich dafür, nur eine Transferperiode im Sommer zu haben. Und wenn man den Modus beibehält, wie es der Ernst meint, gut, kann ich auch leben damit.
Gut, das war das Bewerbungsschreiben von Alfred Dart an die FIFA und die UEFA. Und jetzt noch Ernst Baumeister, bitte.
Zu der Transferperiode muss ich im Fall teilweise recht geben. Ich will auch plädieren, dass man, sobald die Meisterschaft anfängt, Transferschluss macht. Dass man nicht sagt, man kann nur wechseln, da sind schon 4, 5 Runden gespielt und dann hat man eine Not und holt nur Spieler dazu. Wie gesagt, Meisterschaftsbeginn sollte normal die Transferzeit zu Ende sein und nicht nur 4, 5 Wochen noch Spieler nachholen oder wechseln und das sicher nicht. Das ist nicht richtig und nicht korrekt.
Ja. Ja. Also, da haben wir noch einige Punkte jetzt zum Abschluss gehabt. Und es war mir klar, dass wir nicht alle Themen durchbekommen werden. Aber eins sei auch noch erwähnt. Der ÖFB hat einen Top-Transfer getätigt, was das Schiedsrichterwesen betrifft. Viktor Kasai, ehemaliger Top-Referee, wird sich da darum kümmern. Nicht ehrenamtlich, sondern als Angestellter. Und da blicken wir natürlich drauf, Martin, du lachst schon. Da werden wir ganz genau drauf schauen, was sich da beim Schiedsrichterwesen auch tut. Alle sind begeistert. Wir hatten ja auch bei der Klausur einen Vortrag von ihm. Denkst du, wird da gleich in dieser Saison sich einiges tun bei den Schiedsrichtern? Sprich, auch die Zusammenarbeit mit dem VAR, wird sie besser werden oder muss man da jetzt erst einmal Ruhe bewahren, sage ich jetzt?
Naja, natürlich wird es Fehler geben, so wie jeder Spieler einen Fehlpass macht oder nicht ins Tor trifft oder Torhüter am Ball hat. Ist eine intensive aktive Vor- und Nachbetrachtung und Betreuung, also das, was die Spieler unter der Woche auch genießen. Das ist die Aufgabe von Viktor Kasai und seinem ungarischen Landsmann, der für die Videoschiedsrichter zuständig ist. Und ich glaube, was man sehr wohl sehen wird, ist eine Zuspitzung der Einsätze. Also ich glaube, es werden einige Schiedsrichter wesentlich mehr Einsätze haben als bisher. Bisher war es Maximum 15. Es haben alle so zwischen 12 und 16 Einsätze gehabt. Das wird es nicht mehr spielen. Es wird sozusagen aus der Sicht, natürlich immer subjektiv, aber aus der Sicht des unparteiischen Verantwortlichen Kasai, werden einige Schiedsrichter um die 20 oder mehr Einsätze haben und einige weniger und vielleicht dann noch weniger. Also ich glaube, es wird da eine, wenn man so möchte, eine Klassifizierung sein, auf, auch auf Schiedsrichter, die dann möglicherweise auch international im Einsatz sind. Sieht man übrigens bei der Ansätze die erste Runde am Freitag, Petro Czokirka, er leitet das Eröffnungsspiel. Einer eben, der auch zu jenen Schiedsrichtern gehört, neben Ebner und neben Gieshammer, wo, glaube ich, die Hoffnung groß ist, dass die eines Tages Österreich und den österreichischen Fußballbund als Schiedsrichter auch einmal in einer Champions League vertreten können.
Ja, noch ganz kurz Ihre Einschätzung dazu, Ernst Baumeister. War auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, dass es da eben einen Hauptverantwortlichen gibt mit Viktor Kasai. Ich denke, das begrüßen Sie auch.
Ja, natürlich. Es gehört schon, dass er ein bisschen Profi oft wird, die Schiedsrichterwesen. Und wie der Martin sagt, die Spieler werden ja auch noch Leistung aufgestellt. Und da darf ich nicht jetzt sagen, Schiedsrichter, die dürfen nicht mehr als wie 10 oder 15 Match pfeifen. Wenn der gut ist, eine gute Leistung hat, soll das auch honoriert werden. Und dann hat er halt 20 oder 25 Menschen, was spricht dagegen? Und der, was halt die schlechtere Leistung hat, der nimmt mal 2-3 Wochen aus dem Verkehr raus, dass er darüber nachdenken kann, was alles falsch gelaufen ist. Und Wunder darf man sich auch nicht gleich erwarten, das wird eine Zeit lang dauern, dass der Lehrprozess auch dort eintrifft, aber wenigstens wird jetzt einmal was gemacht und was unternommen, dass da bessere Schulungen kommen. Und dann werden natürlich mit dem Laufe der Zeit auch die Fehler weniger, aber Gott sei Dank gibt es die Fehler, weil sonst über was können wir immer sonst diskutieren beim Fußball. Und der Mensch hat sich noch nicht bei mir vorgestellt, der was keinen Fehler macht. Also wir sind alle nur Menschen und wir machen Fehler. Gott sei Dank ist das so. Und die sollen auch weitergemacht werden und dass wir weiter diskutieren können über gewisse Sachen.
Genau so ist es. Und das ist ja das Schöne am Fußball. Und Alfred, damit es jetzt nicht auch noch ins Elfmeterschießen geht, sieh es mir nach, ich frage dich jetzt nichts zum Schiedsrichterwesen in Österreich. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir sind auf jeden Fall gespannt, freuen uns schon auf die neue Bundesliga-Saison. Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Ernst Baumeister, fürs Dabeisein bedanken. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute an Sie und den FC Machfeld in der Regionalliga Ost und auch in der zweiten Runde des ÖFB Cups. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein.
Danke, gerne.
Ja,
schönen Tag noch.
Ja, ebenfalls, obwohl die Sonne, weiß ich nicht, ob die in ganz Österreich schon draußen ist, aber vielen Dank.
Bei uns nicht, bei mir draußen nicht. Nein.
Okay, na gut, vielleicht wird das ja noch besser.
Ja, beim Alfred scheint immer die Sonne.
Immer die Sonne, so ist es, Martin. Vielen Dank auch an dich und wir freuen uns schon auf eine neue, ereignisreiche und spannende Saison.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
So, und abschließend kommen wir noch zu den Programmhinweisen. Am Freitag gibt es das Duell LASK mit dem SK Rapid um 20.30 Uhr. Also, da folgt dann der Saisonauftakt in die neue Bundesliga-Saison. Unsere Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 1 beginnt bereits um 18.30 Uhr. Mit einer Extrageschichte, 50 Jahre Bundesliga, lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Am Samstag folgen dann um 17 Uhr drei weitere Spiele. Ab 19.30 Uhr ist der Titelverteidiger im Einsatz. Der FC Red Bull Salzburg ist in Altach gefordert. Und am Sonntag gibt es um 17 Uhr das Duell der Wiener Austria mit Sturm Graz. Auf Sky Sport Austria 1 läuft ab 16 Uhr die gewohnte Übertragung. Auf Sky Sport Austria 2 gibt es in Österreich eine Premiere. Die Next Generation ist dran. Drei Kinder werden im Einsatz sein, werden Interviews führen dazu. Zwei davon das Spiel kommentieren. Kinder gestalten eine Fußballübertragung für Kinder. Das Ganze mit extra Grafiken etc. Das wird mit Sicherheit eine spaßige und äußerst interessante Übertragung. Auch das kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Folge von Der Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.